Ja, beten Sie mir recht.
Liebe Vater, wir danken dir für deine wunderbare Wahrheit, Gerechtigkeit und Glauben. Wir danken dir für deinen Sohn, eingeborenen Sohn Jesus Christus. Wir bitten dich um Heiligen Geist, dein Heiliger Geist. Amen.
Amen.
Ich grüße euch wieder recht herzlich zur zweiten Stunde in unserem Studium. Wir haben in der Früh angefangen, Christus zu betrachten. Und indem wir ihn betrachten, werden wir in sein Bild verwandelt. Und das ist der Grund dafür, warum wir ihn betrachten. Und der Grund, warum es gut ist für uns, dass wir in sein Bild verwandelt werden, das haben wir heute Morgen geklärt, dass er die Weisheit ist, die Erlösung, die Heiligung und die Errettung. Alles ist in ihm. Deswegen ist es gut für uns, wenn wir ihn beobachten und betrachten. Ich habe es sehr genossen, wie Bruder Johann diese Verse vorgelesen hat, denn er hat mir aus dem Herzen gesprochen. Und das soll auch uns zur Hilfe dienen, um die weiteren Stunden auch besser verstehen zu können, während wir Christus betrachten. Es gibt ein Problem, womit wir jetzt beginnen möchten. Und dieses Problem streifen wir nur ganz kurz. Denn es ist eigentlich, sollte kein Problem darstellen. Es ist eine Sache, die wir dennoch klären sollten in unserem Verstand bezüglich Christus. Und das ist die Frage, ist Christus ein Geschöpf? Ist er ein Geschöpf? Wir haben ein wenig darüber uns Gedanken gemacht, dass er selbst Schöpfer ist. Aber es gibt, ihr wisst vielleicht, eine Theorie, die da sagt, Christus ist ein Geschöpf. Christus ist zwar, ja, der Sohn Gottes ist in einem besonderen Sinne, aber trotzdem, dennoch ist er außerhalb von Gott geschaffen. Ich möchte euch kurz einen Hintergrund geben. Das alles, wie gesagt, soll keine trockene Theorie werden, sondern es soll uns bei unserem täglichen Schauen auf Christus helfen, dass wenn wir auf ihn sehen, wir wissen können, dass er Hilfe geben kann. Das ist also der Schlüssel dazu. Und dass er uns erlöst hat, weil er die Kraft und die Macht dazu besaß und besitzt. Vielleicht sollten wir kurz darauf eingehen, auf dieses Konzept. Die Frage lautet, ist Christus geschaffen außerhalb der Substanz Gottes, aus dem Nichts, wie zum Beispiel die Engel? Oder ist er geformt aus einer Materie, die schon vorhanden war, wie die Menschen aus der Erde? Oder ist er aus der Substanz Gottes selbst? Wir haben gesagt, heute ist er aus dem Vater hervorgekommen. Und das beinhaltet selbstverständlich, dass er die Substanz Gottes besitzt. Deswegen denke ich, dass es auch uns keine Probleme bereiten wird. Aber es ist interessant, dass die Verfechter dieser Lehre ganz besonders einen Vers in der Offenbarung missverstehen. Und das ist Offenbarung 3, Vers 14. Schlag mit mir diesen Vers auf. Offenbarung 3, Vers 14. Und wer möchte, der kann lesen.
Dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, der sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes oder der Schöpfung Gottes.
Genau, der Anfang der Schöpfung Gottes oder der Anfang der Kreatur Gottes. Und das missverstehen Menschen. Und sie sagen, siehst du, hier ist der Grund. Er ist ein Geschöpf und zwar er ist das erste Geschöpf. Und ganz besonders die Zeugen Jehovas sagen das. Und wir hatten...
Seid ihr hier Zeugen Jehovas hier?
Nein, wir sind keine Zeugen Jehovas. Wir sind Christen, die zusammenkommen, um die Schrift zu studieren. Das ist interessant, dass die sagen, dass Christus ein Geschöpf ist, basierend auf diesem Vers. Sie sagen, er ist der Anfang der Schöpfung Gottes und deswegen ist er der Erste, der geschaffen wurde. Das bedeutet, sie sagen, er ist auch der Einzige, der vom Vater geschaffen wurde. Gezeugt oder geschaffen. Und indem er geschaffen wurde vom Vater, dann hat er gleich danach angefangen zu schöpfen. Aber das macht in sich keinen Sinn. Denn wenn er ein Geschöpf ist, ist er kein Schöpfer. Und das ist der Punkt, den sie vollkommen missverstehen. Den wir aber nicht missverstehen dürfen. Entweder ist er Geschöpf oder er ist Schöpfer. Entweder aus der Substanz Gottes selbst, des Vaters, oder außerhalb der Substanz Gottes geschaffen. Nun, die Schrift offenbart ganz klar, und wir haben das heute ganz klar gelesen und studiert, dass er aus dem Vater hervorkam. Das ist seine eigene Lehre gewesen. Und er hat das hatte das den Menschen damals klar gemacht, damit es keine Missverständnisse gibt, damit wir an die Schöpferkraft Jesu vollkommen glauben und ihm vertrauen. Hier wird das Wort aus dem Griechischen, das Wort Archi, gebraucht. Und das bedeutet Haupt. Bedeutet also nicht nur Anfang, sondern bedeutet auch Haupt. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn es wird auch das Wort sehr oft auf ihn angewandt, Archon. Und das ist Herrscher. Und dieses Archi wird auch verwendet in dem Wort Archangelos. Und das ist aus dem Griechischen der Erzengel. Und wir wissen, Christus ist der Erzengel. Er ist auch der einzige Erzengel. Es gibt keinen anderen Erzengel, wie die katholische Kirche fälschlicherweise behauptet. Sie haben ja dort viele Erzengel, aber es gibt nur einen einzigen. Erzengel ist in der gleichen Weise, wie wir sagen, Erzbischof. Das bedeutet, er ist das Haupt der Bischöfe. Aber hier ist Christus für die Engel das Haupt. Nicht nur für die Engel, für uns ist er auch das Haupt. Aber das bedeutet nicht, hier bezeichnet die Schrift nicht seine Natur als Engel, sondern seine Stellung. Was bedeutet Angelos? Weiß das jemand?
Bote.
Der Bote. Also hier ist ganz einfach nur ausgesagt, er ist der Hauptbotschafter. Er ist der absolute erste Botschafter, wenn es um Gott geht, um den Vater geht. Und er ist auch der einzige Mittler. Und das deckt sich alles. So haben wir das geklärt. Ich denke, damit sollte es auch keine Probleme geben, dass er eben nicht geschaffen ist, sondern dass er geboren ist vom Vater. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist essentiell für unseren Glauben. Denn wenn wir das Problem haben, das resultiert auch, wir haben mit Zeugen Jehovas Gespräch gehabt über den Glauben. Und die haben gesagt, nein, nein, Christus lebt nicht in uns. Was erzählt ihr? Nein, nein, wir versuchen unser Bestes. Und das wird Gott dann akzeptieren. Und wir hatten solche Probleme mit ihnen zu erklären, dass Christus in uns lebt, wie Bruder Johannes auch heute gezeigt hat. Und dass er eben nicht irgendwo außerhalb von uns, neben uns steht oder über uns und dann wacht er. Und wenn Hilfe nötig ist, dann sendet er ein bisschen Hilfe und Kraft, eine Energie, eine unpersönliche Sache, wodurch wir dann lebendig werden und dann Dinge ausführen können. Aber wir strampeln, wir machen die Arbeit, wir schwitzen. Christus schenkt nur ab und zu Kraft. Wie auch zum Beispiel, ich nehme das Beispiel gern, über den Vater und das Kind lernt Fahrrad fahren. Und der Papa läuft nebenher, damit das Kind nicht umfällt. Und falls das Kind droht, umzukippen, links oder rechts, ist der Vater sofort da und stützt das Kind. Das Kind tritt, das Kind strampelt und fährt und macht alles, lenkt auch das Leben, das gesamte Leben liegt, die gesamte Fahrt in dem Sinne liegt in seiner Hand. Und der Papa, der hilft ab und zu, wenn eben Hilfe nötig ist. Ist das Christsein? Oder bedeutet Christsein, dass Christus unser gesamtes Leben vollkommen übernimmt? Er wird zu unserem Herrscher. Wir sterben, er lebt in uns. Und wir werden, ich denke, noch klarer sehen im Laufe der Tage, wie real diese Erfahrung ist. Dass das nicht nur symbolisch geschieht, figurativ, dass wir sagen, na gut, Christus ist in mir, sozusagen. Nein, hier wird eine Realität erklärt. Meine einzige Existenz, die Menschen, die mich kennen, nur noch sehen, ist Christus selbst. Jeder einzelne von euch, der glaubt, dass Christus in ihm wohnt, bei dem ist es Realität für sein Leben. Wir müssen nur lernen, mit dieser Realität umzugehen. Denn das Geschenk, eine Frage, ich habe an einem Sabbat eine Frage an die Gemeinde gerichtet, wie viele wurden erlöst? Und schon da gab es Probleme, gab es verschiedene Meinungen. Aber ich möchte an euch die Frage stellen, wie viele Menschen hat Christus erlöst durch sein Blut? Alle? Was sagen die anderen? Wen hat er erlöst? Wie viele Menschen? Alle? Seid ihr einer Meinung? Sind das wirklich alle?
Seine Gemeinde.
Ja.
Gestorben ist für alle. Ich weiß nicht, was du verstehst.
Die Gemeinde, ja.
Also seine Leute, die wollen ihn wirklich glauben.
Ja, die werden gerettet. Aber die Erlösung ist für alle Menschen.
Die Möglichkeit, das war für ganze Erde. Möglichkeit für Menschen. Aber wenn du bist nicht gläubig und wenn du machst nicht Gottes Willen, dann du kannst nicht diese Chance nehmen.
Was ist der Wille Gottes? Was ist das Werk Gottes? Das Werk Gottes ist, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Der Glaube ist unser Werk. Der Glaube ist das, was wir tun können. Und das ist auch das Einzige, was wir tun können.
Glauben und Richtig. Wille. Ja. Glauben
Absolut,
und Wille.
Ja. Sehr schön, vielen Dank. Und deswegen, Christus hat alle Menschen erlöst. Jeden Einzelnen von uns. Alle auf der Straße, jeder, der rumrennt, er hat jeden Einzigen erlöst. Nur nicht alle wissen das. Und diejenigen, die das im Glauben nicht ergreifen, für die ist das keine Realität. Wenn es für sie keine Realität ist, sind sie in ihren Sünden noch tot. Und sie werden sterben, wenn sie das nicht ergreifen im Glauben. Aber das Geschenk, da müssen wir aufpassen. Jeder Mensch hat das Geschenk der Lösung bekommen. Nur nicht alle ergreifen dieses Geschenk. Also das ist der Punkt, auf den wir achten müssen. In Offenbarung 21, Vers 6, ich möchte nur kurz die Verse hier ganz kurz streifen. In Offenbarung 21, Vers 6, dort heißt es, Christus ist der Anfang und das Ende. In anderen Bibeln wird es anders übersetzt. Wer hat das offen? Wer kann das lesen? 21, Vers 6.
Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.
So ist es. Es ist Christus, der Anfang und das Ende ist. In Offenbarung 22, Vers 13 heißt es, hier wird der Gedanke nochmal wiederholt und bekräftigt, damit wir das nicht missverstehen.
Ich bin das Anfang, das Omega, der Erste, der Letzte, der Ursprung und die Folge.
Er ist es, der unseren Glauben beginnt. Er ist es, aus dem alles kommt. Alle Kreatur ist durch ihn geschaffen, mit seinen Händen. Und das ist alles für uns aufgeschrieben, damit wir Vertrauen gewinnen in Christus, in unseren Heiland. Dass wir ihm vollkommen und bedingungslos vertrauen. Nur dann und nur dann kann er das für uns tun, was wir aus eigener Kraft nicht tun können. Wenn wir ihm bedingungslos vertrauen. Wagner schreibt an einer Stelle, und ich nehme Wagner und Jones und Schwester White nicht, um etwas zu behaupten oder zu begründen, sondern ich nehme sie nur, um es zu bestätigen, was wir schon gelegt haben. Und so sollen wir auch verfahren mit dem Geist der Weissagung auch. Und so nehme ich Wagner, wo er sagt, Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit bekommt jeder, der auf das Wort vertraut. Der glaubt, dass das Wort genau das ausführt, was das Wort sagt. Das ist für viele Menschen hart. Denn sie sehen ein Wort auf einem weißen Blatt und sie sagen, ich kann damit nichts anfangen. Das ist für mich keine Realität. Realität ist der Tisch, den ich anfassen kann. Aber was ist mit einem Wort? Ein Wort wird mir gesagt, ich empfinde ja nicht einmal etwas. Darauf werden wir vielleicht noch näher eingehen. Ist das Christentum, ist unser Glaube, ist das verbunden mit Gefühlen? Wenn ja, auf welche Art und Weise? Kolosser 1, Verse 16 und 17.
Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentürme oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm.
Dankeschön. Hier wird er ganz klar als Schöpfer offenbart. Als Schöpfer, der spricht und es geschieht, der gebietet und es steht da. Und so dürfen wir mit voller Zuversicht zu ihm kommen. Und was er sagt, da dürfen wir darauf vertrauen, dass es wahr ist. Denn er kann nicht lügen. Das ist eine interessante Eigenschaft Gottes. Gott kann nicht lügen, wusstet ihr das? Nicht, weil er nicht will. Nicht, weil es gegen seinen Charakter geht. Er kann es nicht. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Das ist interessant. Also ist alles, was er hier schreibt, eine vollständige Verheißung. Ihr dürft auf die Knie gehen vor Gott und sagen, du hast verheißen und ich möchte das jetzt haben. Und Gott liebt es, wenn Kinder zu ihm kommen auf diese Art und Weise. Weil das zeigt Glauben. Wenn jemand dorthin kommt und sagt, ja, es scheint mir logisch, es scheint mir schon, ja, dein Wort ist schon mächtig, aber in meinem Leben, ich habe so viele Sünden, weißt du Gott, ich weiß nicht, ich und wie soll ich alles aufgeben? Und sie missverstehen Gott. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Die ganze Materie des Universums ist sofort da und bildet genau das, was sein Wort aussagt. Das ist hochinteressant. Es gibt da, Wagner beschreibt das an einer Stelle, es gibt die sogenannte, mir ist das Wort entfallen, aber die Stimmbilder. Die Stimmbilder ist eine interessante Sache. Eine Frau hat mal einen Versuch gemacht. Man hat mit einer Sängerin mal einen Versuch gemacht. Sie hat gesungen und man hat einen Trichter gemacht und den Trichter auf eine Membran geleitet, so direkt drauf gerichtet. Und auf diese Membran, ich weiß nicht, was das war, aber es war eine Fläche und dort haben sie Sand drauf. Und jetzt hat sie angefangen zu singen, Lieder zu singen, verschiedene Töne. Und während sie gesungen hat, sind auf der Membran aus dem Sand lebendige Bilder geformt worden. Haben sich lebendige Bilder geformt. Und zwar Bilder aus der Natur, perfekte Bilder. In einem Buch zeigt das Wagner auch, druckt er das ab. Und man kann sich die Bilder auch anschauen. Ich glaube, es ist das Evangelium der Schöpfung. Wenn ihr das Buch habt, schaut euch das mal an. Aber es ist interessant, es ist ein Konzept, wo wir uns Gedanken machen sollten. In der Stimme des Menschen ist sogar diese schöpferische enthalten. Nur mit dem Unterschied, dass wir die Bilder zwar hervorbringen können durch die Stimme. In der Stimme, im Wort, liegt die Schöpfung Gottes. Und uns hat er das vererbt, er hat uns das gegeben, allerdings nur die Form der Schöpfung. Wir können kein Leben der Schöpfung einhauchen, weil wir keine Schöpfer sind. Aber dennoch, selbst das Prinzip seiner schöpferischen Kraft hat er uns in unsere Stimme gelegt, damit wir verstehen, dass wenn jemand spricht, so geschieht. Und diese Frau hat gesungen und es ist geschehen, die Natur ist entstanden. Vor ihren Augen, es sind Bäume gewesen, manchmal sogar Tiere, Sträucher, ganze Landschaften mit Horizont und Himmel und Erde. Hochinteressant, ich habe mich gewundert, ich habe sowas noch nie gehört in meinem Leben, dass der Mensch sowas in der Stimme hat. Aber das soll uns nicht als irgendetwas, als eine Sensation gelten, sondern als ein Plus im Vertrauen, wenn wir auf Christus blicken. Wenn er spricht, so geschieht es. Und so ist es in seiner Stimme. Alles hat Gestalt in seiner Stimme. Und durch seine Stimme bekommen sie, durch seinen Willen bekommen sie, aber werden sie lebendig. Was wir nicht können. Wir können der Materie nur Form geben. Aber durch die Stimme. Aber in der Stimme ist etwas Besonderes. Und das wollte uns Gott auch als ein Plus. Und ich finde, das ist ein sehr großer Segen, wenn man das weiß. Dass selbst im Menschen diese Fähigkeit, die Natur, die natürlichen Formen, die Formen der Natur auch nachzuahmen, dadurch, dass man einfach nur singt. Man hat keinen Einfluss drauf. Aber es entstehen manchmal sogar Tiere aus der Natur. Es ist herrlich. Ihr könnt euch das anschauen in das Evangelium in der Schöpfung. Aber ich möchte euch etwas vorlesen aus dem Buch Christus und seine Gerechtigkeit. Und hier zu diesem Kapitel, ob Christus ein Geschöpf ist oder nicht. Ganz kurz nur einige Punkte streifen. Er sagt hier, die Bibel erklärt, auf Vers 20, die Bibel erklärt, dass Christus der eingeborene Sohn Gottes ist. Er wurde geboren, nicht erschaffen. Aber wann und wie das geschehen ist, zielt uns nicht zu fragen. Noch würde es unser Verstand erfassen, wenn es uns gesagt würde. Was wir hierüber wissen können, sagt uns der Prophet Micha. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und jetzt erklärt er diesen Vers. Es gab also eine Zeit, in der Christus von Gott ausging, und aus dem Schoße des Vaters kam, und jetzt zitiert er Johannes 8, Vers 42, das ist das, was wir heute früh behandelt haben, wo Christus selbst sagt, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Und das zitiert er hier. Diese Zeit reicht jedoch so weit in die ewige Vergangenheit zurück, in die Ewigkeit zurück, dass sie für die begrenzte Fassungskraft wirklich ohne Anfang ist. Wir können diese Zeit nicht begründen oder erklären. Die Hauptsache ist jedoch, dass Christus ein gezeugter Sohn und nicht ein erschaffener Untertan ist. Er hat einen erhabeneren Namen vor den Engeln ererbt mit Betonung, und ist ein Sohn über sein eigenes Haus. Weil er der eingeborene Sohn Gottes ist, muss er auch das eigentliche Wesen und die Natur Gottes teilen und durch Geburt alle Eigenschaften Gottes besitzen. Merkt ihr? Er begründet es genauso. Durch Geburt. Nun, ihr wisst ja, dass Schwester Weiß gesagt hat zu dieser Botschaft, sie stimmt vollkommen mit dem Licht überein, das mir der Herr in seiner Gnade in den vergangenen Jahren geschenkt hat, meines Dienstes geschenkt hat. Sie sagt, diese Ideen von Dr. Wagner stimmen vollkommen mit dem Licht überein. Und wenn sie gesagt hätte, sie stimmen mit dem Licht überein, das ich bekommen habe, oder? Ja, das ist ungefähr die Botschaft, ja. Und es ist viel Gutes darin, aber manches ist verbesserungsfähig. Nein, das hat sie nicht gesagt, das hat sie nie gesagt. Sie hat die Botschaft immer und überall unterstützt und hat gesagt, vollkommen. Er stimmt vollkommen mit dem Licht überein, das sie als Prophetin, als Botin des Herrn bekommen hat. Deswegen ist das so wertvoll, was wir hier haben. Ich sehe das nicht anders als die Schriften von Schwester Weil. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich persönlich sehe das genauso inspiriert wie die Schriften von Schwester Weil. Denn es ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist ein Wort, kommt aus demselben Geist. Gehen wir etwas weiter. Denn es gefiel dem Vater, dass sein Sohn der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens mit der ganzen Fülle der Gottheit erfüllt werden sollte. Aus diesem Grund hat Christus das Leben in sich selber. Johannes 5, Vers 26. Er besitzt Unsterblichkeit und kann sie anderen übertragen. Er hat die Fähigkeit, weil er göttlich ist. Er kann das Leben geben. Welches Leben? Das ewige Leben. Das ewige Leben ist nicht ein Was. Das ewige Leben ist ein Wer. Es ist nämlich Christus. Er sagt, ich bin das Leben, die Wahrheit und das Licht. Und dann schreibt er hier weiter. Weil er es aber freiwillig niedergelegt hatte, konnte er es auch wiedernehmen. Das bezeugt er selbst. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von ihm, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Möchte aber jemand, diese Passage ist auch sehr interessant, denn diese Frage wurde mir gestellt, und zwar nicht nur einmal, sondern sehr oft. Und am Anfang wusste ich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Und ich habe versucht, das zu erklären, aber dann bin ich auf diese Erklärung gestoßen. Es hat mir sehr geholfen, eine Sache in meinen Verstand einzugravieren. Und das solltet ihr auch in euch aufnehmen, wie aufsaugen wie ein Schwamm. Es ist herrlich, wie er hier spricht. Möchte aber jemand mit der spitzfindigen Frage kommen, wie ist es möglich, dass Christus unsterblich war und doch sterben konnte? So antworten wir, dass wir es nicht wissen. Herrlich. Er begründet das. Wir geben nicht vor, das Unendliche ergründen zu wollen. Wir können nicht verstehen, wie Christus im Anfang Gott sein konnte, ehe die Welt war, und mit dem Vater gleiche Herrlichkeit besitzen und dennoch in Bethlehem als ein Kind geboren werden konnte. Die Menschwerdung Christi ist ein Geheimnis. Für uns, wie es auch seine Kreuzigung und Auferstehung sind, auch können wir nicht fassen, wie Christus Gott sein konnte und doch um unseretwillen Mensch wurde. Und ferner können wir nicht ergründen, wie er aus dem Nichts die Welt erschaffen konnte. Noch wie er die Toten auferwecken kann. Noch wie es kommt, dass er durch seinen Geist in unseren Herzen arbeitet. Trotzdem glauben und wissen wir das alles, wie Bruder Johann gebetet hat. Ich kann es nicht ergründen, aber ich glaube so, Vater. Es ist herrlich, wenn ihr das sagen könnt. Wir sind nicht, wenn es um Weisheit geht, Geschwister, sind wir Pygmäen, wir sind Zwerge, wir sind Ameisen. Das ist genauso, wenn Gott zu uns spricht, spricht er wie, als ob wir mit Ameisen sprechen würden. Aber auf einer ganz anderen Ebene. Ich möchte nur, dass ihr den Unterschied kennt. Und noch viel, viel größer. Umso viel größer Gott größer ist, umso viel größer ist auch sein Wort. Und dennoch hat er es in einer Weise gesprochen, dass wir Menschen es verstehen können. Und das, was uns offenbart ist, dass ihn unseren Kindern und uns und gehört uns für immer. Aber das, was uns nicht offenbart ist, das gehört Gott. Und deswegen dürfen wir ruhig sagen, wir sind deswegen nicht schwach, Geschwister, wenn wir sagen, ich weiß es nicht. Es gibt viele Dinge, die ich nicht weiß. Aber eins weiß ich, dass das Evangelium funktioniert, wenn man glaubt. Wenn man es glaubt. Wenn man Gott einfach nur als wahr darstellt und einfach annimmt, dass er kein Lügner ist, einfach glaubt von ganzem Herzen, dann funktioniert das Evangelium. Und es ist herrlich. Er schreibt hier weiter, schließlich erkennen wir die göttliche Einheit des Vaters und des Sohnes aus der Tatsache, dass beide den gleichen Geist haben. Denn nachdem Paulus ausgesagt hat, dass diejenigen, die fleischlich sind, Gott nicht gefallen können, fährt er fort. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Es ist ein Geist, es sind ja nicht zwei Geister. Denn dieser Geist Gottes ist, der Geist Jesu und der Geist des Vaters sind vollkommen eins. Deswegen sagte Christus, als er auf der Erde war, ich und der Vater sind eins. Natürlich nicht körperlich, denn er besaß einen menschlichen Körper, einen menschlichen Leib. Aber der Vater oben, der war in Herrlichkeit gekleidet immer noch. Aber im Geist waren sie vollkommen eins. Und dann heißt es weiter, hier finden wir, dass der Heilige Geist beides, der Geist des Vaters und der Geist Christi ist. Christus ist in des Vaters Schoß. Er hat von Natur aus genau dieselbe Substanz wie der Vater und hat das Leben in sich selbst. Eben deswegen wird er sehr richtig Jehova, der immer Seiende genannt. Und ist nach dem Grundtext in Jeremia 23, Verse 5 und 6 so betitelt. Von Christus ist hier die Rede. Er sagt, er wird mit Jahwe angesprochen. Dann weiter heißt es, Christus ist jener Spross, der auf Erden Recht und Gerechtigkeit anrichten wird. Und sein Name ist Jehova Tsidkenu, Das bedeutet, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Der Herr unsere Gerechtigkeit. Wer Christus ehren will, sollte ihn deshalb nicht weniger achten als den Vater selbst. Sehr, sehr wichtig. Wer ihn ehren möchte, sollte ihn nicht weniger achten als den Vater selbst. Sonst wird der Vater um ebenso viel weniger verherrlicht. Wer den Sohn nicht verherrlicht, wer den Sohn nicht lobt und anbetet, der betet den Vater auch nicht an. Denn der Vater hat sich offenbart in seinem Sohn. Hier werden nicht zwei Götter, viele haben zu mir gesagt, Moment einmal, beten wir denn nicht zwei Götter an? Und ich sagte, nein, auf keinen Fall. Christus war es, der die 10 Gebote gab. Er war es, der zu Mose sagte, ich bin Gott, der Herr, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Und andere sagen, sind schockiert und sagen, Moment einmal, der Vater ist allein wahre Gott. Ja, aber wir haben einen Mittler. Und das ist Jesus Christus. Und dieser Mittler ist das Mundstück Gottes. Gott spricht und Christus spricht, Gottes Gedanken spricht Christus mit seinem Munde aus. Das bedeutet, wenn wir Übersetzer mal sehen, wie sie agieren, ich selbst bin Übersetzer, übersetze ab und zu auf Camp-Meetings, und dann, wenn ich neben diesem Menschen stehe und er sagt, der Prediger sagt, ich bin so glücklich bei euch zu sein, und dann sage ich nicht, er ist so glücklich bei euch zu sein, sondern ich sage genau das, nur auf einer anderen Sprache, ich bin so glücklich bei euch zu sein. Und jeder Mensch weiß, ich meine nicht mich selbst, sondern ich übersetze einfach nur, der da spricht. Und deswegen ist das ganz, ganz, ganz logisch, dass Christus dann auch sich vorstellt als der Seiende. Nicht nur, weil er nur der Mittler ist. Er kann ja nur Mittler sein, weil er der eingeborene Sohn Gottes ist. Das hängt alles zusammen, das müssen wir verstehen. Jeder sollte mit den Engeln im Himmel den Sohn anbeten, ohne zu fürchten, dadurch ein Geschöpf zu ehren und nicht den Schöpfer. Herrliche Worte. Die Gottheit Christi sollte uns nun klar sein. Wir wollen etwas innehalten und die wunderbare Geschichte seiner Erniedrigung betrachten. Er geht dann hier drauf, auf seine Fleischwerdung ein. Dazu haben wir jetzt keine Zeit, aber wir möchten etwas weitergehen. Und ich hoffe, diese Worte sinken in uns hinein. Lest dieses Buch, wenn ihr das habt. Ich lege es euch ans Herz. Was ist das Ziel dessen, was wir betrachten? Warum betrachten wir das Ganze? Wir haben schon einige Gründe genannt. Aber lesen wir noch einmal Römer 1, Vers 20. Das wird auch die Grundlage für die kommenden Stunden sein.
Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben.
So ist es, das war's. Was wichtig in diesem Vers ist, dass keiner eine Entschuldigung hat. Selbst die Heiden sehen die Schöpfung. Und sie wissen, dass es nicht aus dem Nichts kommen konnte. Das ist hochinteressant. Habt ihr mal die Natur betrachtet? Es gibt Dinge, die alle Wissenschaft der Welt nicht erklären kann. Wie alles wächst. Wie kann es sein, dass alles wächst? Und jetzt haben die Evolutionisten eine Theorie aufgestellt und sie haben gesagt, alles wächst, weil die Energie, das Leben der Erde selbst und den Pflanzen selbst innewohnt. Das bedeutet, sie erklären das ohne Schöpfer. Diese Kraft wohnt der Erde inne. Das bedeutet, die Erde selbst besitzt die Kraft. Jetzt möchten wir noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin immer Fan davon, ich bin immer sehr, sehr darauf bedacht, einen Gedanken bis zum Schluss zu verfolgen. Das sollte jeder von euch lernen. Einen Gedanken bis zum Schluss zu verfolgen, wenn ihr das noch nicht gelernt habt. Denn wenn ich eine Theorie aufstelle, nützt mir die Theorie erstmal gar nichts, wenn sie mir nicht hilft, praktischen Nutzen gibt. Deswegen, viele Geschwister sagen, ich habe das und das erkannt. Zum Beispiel, ich sage sehr oft, Mose wurde 120 Jahre alt. Aber das in sich hilft mir gar nichts. Aber es ist Wahrheit. Es ist Wahrheit. Aber es hilft mir nicht. Deswegen predige ich auch nicht, dass er 120 Jahre alt geworden ist. Vielleicht ja, dass er das Manna gegessen hat in der Wüste. Und als er 120 Jahre alt war, durch dieses Manna, so eine wundervolle Speise war das, dass seine Augen nicht schwächer wurden. Und seine Lebenskraft, heißt es, ließ nicht nach. Das ist vielleicht zu sagen über ihn. Aber selbst in sich diese Lehre, Mose ist 120, ist nichts wert. So ist auch Christus, ohne dass wir verstehen, seine Natur erkennen, nützt uns erstmal nichts. So, seine ewige Kraft und Gottheit wird in der Natur gesehen und erkannt. Das bedeutet, wenn ihr hinausseht und wisst, Gott hat diese Dinge durch ein Wort geschaffen, so bekommt ihr Zuversicht, wenn er das tun kann, was dort draußen, meine Augen, diese unendlichen Weiten scheinbar unendlich. Diejenigen, die am Meer wohnen, die schätzen es manchmal gar nicht, was sie dort haben. Welch einen wundervollen Ausblick auf das Meer. Sie sehen diese unendliche Weite, dieses Wasser. Und Gott sagt, wer hat dem Meer die Enden geboten und hat gesagt, die Grenzen gesetzt und hat gesagt, bis hierhin sollst du nicht weiter. Und das Wasser kommt auch nicht durch. Aus eigener Kraft tut das Wasser nichts. Und wir hören von Tsunamis und von großen Katastrophen, aber dazu muss eine fremde Kraft einwirken. Und Gott lässt es zu, dass Satan manchmal Dinge tut, bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen Grad. Er gebietet selbst Satan, bis hierhin darfst du und nur bis dahin. Aber es ist herrlich, wenn wir das betrachten, den Ozean und das Meer, wie wundervoll dieses Wasser dort liegt und diese unendlich viel, dieses Wasser, dieses viele Wasser, wie viele Millionen Liter sind da drin. Das alles hat ein Mensch, ein Schöpfer geschaffen. Eine Person ist der Urheber von dieser wundervollen Erde. Und selbst jetzt nach so viel Zeit der Degeneration ist immer noch so viel Wunderschönes vorhanden. Wenn wir einen Schmetterling betrachten, der einmal eine Raupe war und er ist schädlich, solange der Schmetterling eine Raupe ist. Aber wenn der Schmetterling dann sich häutet und hervorkommt und sich als ein wundervolles Tier offenbart, und dann wird es nützlich. Dann wird er nützlich und er fliegt von Blume zu Blume und trägt den Staub und nimmt die Nahrung von Bäumen und so weiter. Und wenn wir die Natur betrachten, wir werden einen großen Segen erfahren. Das Evangelium steckt überall, selbst in solchen Kleinigkeiten. Und gerade diese Kleinigkeiten sind für uns so wertvoll. Denn diese zeigen uns die Kraft Gottes, was für andere eine Torheit ist, was sie unter die Füße treten. Daraus können wir lernen, wenn wir ruhige Menschen sind in Christus und die Natur betrachten und beobachten und das daraus unsere Kraft schöpfen, dass wir vertrauen dem Herrn, dass was er verheißt, das kann er auch geben. Lesen wir Römer 1, Vers 16.
Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen.
Das Evangelium ist also die Kraft Gottes. Es ist die Kraft Gottes. Denn was sagt das Evangelium? Das Evangelium zeigt uns die schöpferische Macht Gottes, mit der er uns erlöst hat. Das Evangelium ist, dass der Schöpfer selbst sich erniedrigt hat, ein vollkommen gerechtes Leben gelebt hat, dann gestorben ist, unsere Sünden mitgenommen hat, allen Menschen die Sünden weggenommen hat und sie ihnen vergeben hat. Und diejenigen, die das ergreifen und glauben, für die wird es Wirklichkeit, die werden aus dieser Wirklichkeit heraus verwandelt in ihrem Geist und werden dann können entrückt werden. Diese Verwandlung geschieht durch eine Schöpfung. Diese Verwandlung, die Neugeburt, ist nicht etwas, was wir tun. Wir haben keine Chance, uns zu ändern. Ein Apfelbaum, was ist mit einem Apfelbaum? Nehmen wir zum Beispiel einen Apfelbaum. Der Apfelbaum trägt Äpfel. Wenn ein Mensch zum Apfelbaum geht, der in seinem Garten steht und sagt, nächstes Mal trägst du mir aber Birnen. Und er spricht das ganze Jahr bis zur Ernte. Und dann wachsen natürlich wieder Äpfel. Und er ärgert sich, was ist geschehen? Ich habe dir doch gesagt, du sollst das und das. Es liegt in der Natur des Baumes, des Apfelbaumes, Äpfel zu tragen. So liegt es in unserer Natur, Sünde zu produzieren. Wir können nichts anderes tun, als Sünde zu produzieren. Deswegen, versucht nicht irgendetwas zu tun. All eure Werke sind vollkommen schlecht. Kann ein fauler Baum gute Früchte bringen?
Nein.
Das ist unmöglich. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Kann eine Quelle gleichzeitig süßes und salziges Wasser bringen? Nein, kann es nicht. Und deswegen seht ihr, all diese Dinge sind uns gegeben, damit wir verstehen unsere Natur und damit wir uns demütigen vor dem Herrn und unseren Willen ihm unterstellen. Aber wenn wir sehen, was für einen Schöpfer wir haben, haben wir keine Probleme mehr, ihm unser ganzes Ich anzuvertrauen. Denn er ist der Herrlichste, den es gibt. Und das Evangelium enthüllt also die Kraft, die die Welt schuf und nun zum Heil der Menschen wirkt. In beiden Fällen ist es die gleiche Macht. Wir möchten zwei Schlüsselverse lesen. Einmal 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17.
Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung.
Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden.
Alles ist neu geworden. Das bedeutet, der Mensch, der mal war, der ist nicht mehr nach der Neugeburt. Den gibt es nicht mehr. Und das bezeugen wir durch die Taufe, nicht wahr? Wir gehen, wir werden untergetaucht unter das Wasser und damit bezeugen wir unseren Tod. Das ist nur symbolisch. Dadurch geben wir zum Ausdruck, jawohl, ich bin meinem Willen gestorben. Ich bin der Sünde gestorben. Dieser Teil in mir, die gefallene menschliche Natur, die gefallene Natur Adams, die ist gestorben. Fortan kenne ich niemand mehr, so wie ich früher war. Und das ist die echte Neugeburt. Nun, jetzt möchte ich, dass ihr betrachtet, die Neugeburt geschieht durch eine Schöpfung, durch einen Schöpfungsakt. Es ist nichts, was wir uns erwirken, nichts, was wir uns erarbeiten können, was wir uns nehmen können. Es ist absolut, hat damit nichts zu tun. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes und er sagt, willst du es haben? Genauso wie er zu dem Menschen gegangen ist, der am Teich zu Bethesda war. Und er lag dort schon seit 38 Jahren, glaube ich, krank. Und er konnte nicht aufstehen, er war gelähmt. Und jedes Mal, wenn er versucht hat, zum Wasser zu gelangen, wo der Engel das Wasser berührte, da kam er zu spät und er war schon verzweifelt. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, möchtest du gesund werden? Hat der Mensch dafür etwas getan? Hat er ihn gerufen? Er wusste nicht mal, dass es ihn gibt. Aber Christus geht zu ihm hin und gibt das Geschenk. Und er nimmt das durch den Glauben an, steht auf, nimmt sein Bett und geht. Hat er was dafür getan? Er hat gar nichts dafür getan. Er hat geglaubt.
Entschuldigung, er hat getan. Er hat Bett genommen, gelaufen, das ist schon Muskelarbeit.
Wenn du das Arbeit nennen möchtest, ja. Fein. Ich nenne das keine Arbeit. Ich nenne das Glauben.
Das ist meine Meinung.
Absolut, ja. Und die dürfen wir haben. Aber schau einmal, wenn du das Arbeit nennen möchtest.
Hatte er die Kraft zu laufen. Darum ging es.
Wir werden noch darauf näher eingehen und wir werden die schöpferische Kraft Gottes erkennen. Er ist Schöpfer. Wir können nichts tun, um uns zu ändern. Wir dürfen das Geschenk annehmen und in dem Moment, wo wir das durch den Glauben annehmen, kommt diese schöpferische Kraft in unser Leben. Und das erquickt unsere Gebeine. Und dann können wir gehen. Aber wir tun es durch den Glauben und wir danken dem Schöpfer. Aber wir haben nichts getan. Was haben wir getan? Wir glauben nur, dass es geht und in dem Moment geht es auch. Petrus ist das beste Beispiel. Was hat Petrus getan? Hat er studiert, wie man auf dem Wasser läuft? Hat er studiert, wie man die Füße setzen muss, um auf dem Wasser richtig zu gleiten? Hat er die Physik durchgekalkuliert davor, bevor er aus dem Boot gestiegen ist? Er hatte keine Ahnung, wie das geht. Er hat nur eins getan. Ich weiß, dass du es, wenn du zu mir sagst, Herr, komm, dann komme ich. Deswegen sagt er zu ihm, Herr, wenn du es bist, sprich zu mir, dass ich kommen soll. Und ich komme sofort. Und der Herr sagt, komm. Ein einziges Wort und er lief. Auf was lief er? Ist das Wasser plötzlich wie Beton, hart wie Beton geworden? Ist er leicht geworden wie ein Luftballon, dass er, wir wissen es nicht, wir können dieses Wunder nicht erklären. Deswegen ist das ein Wunder. Aber ich sage euch, er ist auf dem Wort Christi gelaufen. Er ist auf dem Wort Christi gegangen. Das ist die Wahrheit, auf dem Wort, solange er vertraut hat dem Herrn.
In dem Wort kommen war die Kraft zur Begegnung.
Ganz genau. Dieses Wort selbst. Ihr wisst, Gott sprach und es geschah. Er sagte, es werde Licht und es geschah so. Die Materie hat gar keine andere Chance, als das zu tun, was das Wort von ihr fordert. Und das ist die Wahrheit des Evangeliums. Wenn wir das erkennen, werden wir aufhören. Wisst ihr, was Gerechtigkeit ist? Gerechtigkeit ist nicht tun. Gerechtigkeit ist hinsetzen. Und den tun zu lassen, der einzig und allein gerecht ist. Wer ist allein gut? Wir haben das studiert. Gott allein ist gut. Und der allein ist gerecht. Also wenn ihr Gerechtigkeit haben wollt, lasst ihn machen. Denn alles, was ihr tun könnt, ist falsch und schlecht. Wir werden darauf vielleicht noch näher eingehen. Ein Vers habe ich noch. Epheser 4, Vers 24.
Und sieht der neue Mensch an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Dieser Mensch ist bereits vorbereitet. Dieser Mensch ist wer? Sieht diesen Menschen an. Wer ist dieser Mensch? Dieser Mensch ist Christus. Das sind keine neue extra Hüllen, die wir bekommen und die ziehen wir an, getrennt von Christus. Dieser neue Mensch ist Christus. Als Christus auf die Erde kam, wusstet ihr überhaupt, dass es das erste Mal in der Geschichte war, überhaupt in der ganzen Geschichte des Universums, dass es eine solche menschliche Rasse gab? Es war das erste Mal, dass es einen Gottmenschen gab. Das war das erste Mal. Er vereinte Göttlichkeit mit Menschlichkeit in sich und verband so das Göttliche mit dem Menschlichen. Und deswegen kann er erlösen. Denn er war im Fleisch und hat die Sünde im Fleisch verdammt. Das bedeutet, er hat den Kampf gekämpft. Er hat die Sünde besiegt in seinem Fleisch. Gekreuzigt. Vollkommen abgeschafft. Die Sünde ist weg. Von jedem Einzelnen von euch. Wusstet ihr das? Ich wusste es nicht. Ich dachte, ich muss gegen die Sünde ankämpfen. Ich dachte, ich muss arbeiten, all meine Kraft darauf aufwenden. Disziplin. Ernährung, Kleidung, alles achten. Auf alles achten. Mich disziplinieren. Und wenn es nicht geht, dann beten und fasten, beten und fasten. Und ich dachte, ich kann mir meine Erlösung selbst schaffen. Wie die Menschen, die auf den Knien rutschen und Treppen hochsteigen und auf jeder Treppe den Rosenkranz beten, nur damit sie gerettet werden. Arme, verblendete Menschen, denen muss geholfen werden. Sie wissen nicht, dass sie nur Sünde produzieren können. Alles, was sie tun, ist Sünde. Also hör auf zu produzieren. Christus wartet darauf. Christus wartet darauf, dass wir endlich aufhören zu sündigen im Allerheiligsten, dass endlich keine Sünden mehr kommen. Weil bisher kommen immer noch Sünden, denn er muss sein Blut noch darreichen, wenn sie bekannt werden. Dann sagt der Vater mein Blut. Aber er wartet darauf, dass wir aufhören zu produzieren. Hört auf, setzt euch hin und lasst euch von mir die Gerechtigkeit schenken. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die wir brauchen und die vor Gott gilt. Die vor Gott gilt. Wir werden noch mehr darauf eingehen, Geschwister. Der Herr segne euch und gebe euch Weisheit und Ausdauer und Geduld, dass ihr dranbleibt bis zum Schluss. Und was ihr noch nicht versteht, das wird euch der Herr noch offenbaren, wenn ihr offen und aufrichtig studiert und weiter sucht. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Erlösung.
Der John sagte immer, wir müssen lernen, an niemand zu sein. Dann macht der Herr aus dem Nichts, was wir sehen, etwas, was zu seinem Namen geerdet ist. Amen. Wenn wir das gelernt haben, nicht zu sein, schau, das kann der Herr aus uns machen. Und wir meinen, wir wollen noch
etwas. Wenn man nicht gestorben ist, dann kann ich ja gar nicht produzieren.
Der Mann?
Wenn mein Ich gestorben ist, dann kann ich gar nicht selbst produzieren.
Sehr schön. Das ist der Schlüssel dazu. Ich wollte nicht zu weit vorgreifen, wir werden das im Detail nochmal aufzeigen, was die Schrift darüber lehrt, wie wir sterben, was die Schritte sind. Denn viele, wisst ihr, für viele ist es eine Realität. Ich muss sagen, ich habe Menschen kennengelernt, die diese Botschaft Gerechtigkeit durch den Glauben, der eine Bruder hat einen Monat gebraucht, dann hat es einen Klick gemacht. Es gibt einen Bruder, der hat 7 Tage gebraucht, der am 7. Tag ist in der Früh aufgestanden und hat gesagt, er hat es einfach akzeptiert und hat gesagt, ich bin in Christus. Und dann hat er versucht, Leute anzurufen, weil er wollte das einfach allen sagen. Hat seine Frau aufgeweckt und hat gesagt, Liebes, ich bin in Christus. Ich bin gestorben und ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich habe das gehört, diese Gedanken, das erste Mal vor, ich glaube, 5 Monaten. Und ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Und ich war in Christus. Und so musste ich lernen, für jeden ist das verschieden. Für jeden ist das, bis er das akzeptiert, vergeht eine bestimmte Zeit. Bruder Jean sagte immer, wie lange dauert die Neugeburt? Und dann hat er gesagt, eine halbe Stunde. Warum? Weil man muss den Menschen lassen, erstmal erlauben, dass er die Verse, das Wort Gottes in sich aufnimmt. Und wenn er das Wort aufgenommen hat in sich, dann kann er glauben. Wo kein Wort, da auch kein Glaube. Denn durch die Predigt kommt der Glaube. Wir schließen jetzt ab, Geschwister. Und ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Und wir werden dann morgen weiter in unserem Studium fortfahren. Der Herr segne euch.
Vielen Dank, Erwin. Wir singen noch ein Lied. Das Lied Nummer 353. Thank you.
Seist du, dass wir dich erkennen dürfen in deinem Sohn. Wir dürfen erkennen, o Vater, dass wie dein Sohn nur gut war, du auch gut bist. Und er ist eine Garantie dafür, wenn wir ihn betrachten, wie er ist, so bist auch du, o Vater. Und so danken wir dir, dass du dich offenbart hast in deinem Sohn. So hilf jedem Einzelnen, dass er auf deinen Sohn blickt. Und wenn er das tut und verwandelt wird, dass er deinen Sohn erhöht vor den Menschen, damit sie ihn sehen und gerettet werden. Wir dürfen sehen, o Vater, dass dein Sohn alles geschaffen hat. Und wenn er sagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch, so ist es das Wort eines Schöpfers und bereits geschehen. Denn er kann nicht lügen, so wie du nicht lügen kannst. Wir loben dich, o Vater, dass du uns eine vollkommene Erlösung gegeben hast in deinem Sohn. Und wir dürfen sie als ein Geschenk annehmen. Wie gnädig bist du, o Vater. Wir verdienen alles nichts. Nicht. Wir verdienen nicht deine Gnade, deine Gunst. Aber als wir Feinde waren, hast du uns erlöst. Darin sehen wir deine Liebe. Das heißt, wir noch die schlimmsten Kreaturen waren im gesamten Universum. Da hast du uns erlöst. Und Menschen mögen Kinder, die lieb sind, und die süß anzusehen sind, zu lieben. Aber Menschen, die erwachsen sind und die Schlechtes tun, die hassen sie. Aber du liebst uns alle. Und du hast uns erlöst, obwohl wir so schlecht sind. Und obwohl wir nichts verdienen. Diese Liebe, o Vater, lass uns betrachten, täglich, in deinem Sohn. Wir danken dir, o Vater, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast. dass wir durch Geburt Göttlichkeit bekommen haben, dass wir in die göttliche Familie hineingeboren wurden, in dem Moment, wenn wir es glauben, ist es für uns Realität. Und so hilf uns, dass wir keinen anderen verdammen, o Vater, denn wir sitzen alle im selben Boot. Denn wie können wir jemanden richten, der das gleiche Geschenk von dir bekommen hat, es nur noch nicht weiß? So lass uns bitte dafür arbeiten. Gib uns Kraft dazu, dass wir allen Menschen das Evangelium bringen. Aber zuerst wir selbst bekehrt werden, bekehrt sind und diese Bekehrung annehmen und die Neugeburt annehmen durch den Glauben. So sind wir gestorben, gekreuzigt mit Christus und wir leben nicht mehr, sondern Christus lebt in uns. Hilf, dass jeder Einzelne das weiß, versteht und annimmt im Glauben, denn es ist Realität, weil du es sprichst. Wir loben und preisen dich, o Vater, im Namen Jesu. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest jetzt, wenn wir auseinandergehen und morgen in neuer Kraft und Frische wieder zusammenkommen, um dich anzubeten.